Erfüllung von den Stufen unseres heiligen Redens. Wenn ich in ein Haus gehe, dann fahre ich mal mit 7 oder 12 oder 20 Stufen. Dann genügt es nicht, dass ich nur 1 oder 2 Stufen gehe und dann stehen bleibe. Komm ich nie hinein. Ich muss die Stufen alle gehen, einer nach der anderen. Aber ich muss sie alle gehen. Und genau so ist es mit der Vollendung. Wir kommen erst dann zur Vollendung, wenn wir die Stufen, die der Heilige Geist uns führen will. Die Gottes Wort uns zeigt und sagt, wenn wir diese Stufen im Glaubensgehorsam auch gehen. Und nun will ich euch 7 Stufen unseres Heiles nennen, die wir alle gehen, ich will sagen, sie müssen, sondern dürfen, sondern dürfen, wenn wir das Heil, das Wundergröße erlangen, zum Ziel der Herrlichkeit kommen. 7 Stufen unseres Heils. Ich lese einleitend ein Wort aus dem Johannes-Evangelium. Wir haben eben eines gehört aus dem 1. Johannes-Brief. Ich lese jetzt eins aus Kapitel 1 des Johannes-Evangeliums von Vers 6 ab. Da war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam zum Zeugnis, auf das er zeugte von dem Lichte, damit alle durch ihn glauben möchten. Er war nicht das Licht, sondern dass er zeugte von dem Licht. Und das wesenhafte Licht ist Jesus, der Heiland der Welt. Und dann kommt der Vers. Der Herr Jesus erleuchtet uns. Ohne ihn sind wir blind. Dumm, verstehe nicht von dem Sinn unseres Lebens. Ewigkeit, die vor uns liegen. Und den Weg, der aus der Tiefe und der Angst, aus der Sünde und Not unserer Sünde hineinführt in die Herrlichkeit. Ohne ihn verstehen wir nicht. Was wir brauchen, ist Erleuchtung durch seinen Heiligen Geist. Und diese Erleuchtung müssen wir alle erfahren. Jeder in die Welt kommende Mensch wird erleuchtet von Jesus. Wann? Und wie und wo, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, jeder in die Welt kommende Mensch wird von dem Wesenhaften, von dem wahrhaftigen Licht erleuchtet. Man kann das Wort auch so übersetzen. Der Herr Jesus ist das wesenhafte Licht, welches in die Welt kommen, jeden Menschen erleuchtet. So kann man es auch übersetzen. Jetzt werden wir fragen, ja, welche Übersetzung stimmt denn? Ich sag's euch. Beide. Gott hat das Wort, das er uns gegeben hat, so eingerichtet, dass es verschieden deutbar ist. Dass es bipolar ist, 2 Pole hat. Und beide Pole sind wahr. Beide Pole sind wahr. Kommt darauf an, von wem er ist. Und welche Seite wir es betrachten, für einmal ein böses Beispiel gebraucht. Das meinte in einer Versammlung ein Kind, 10, 12 Jahre, und da sagt ein Gedichtchen auf. Und da sagt eine Frau, das ist mein Kind. Ah, hol dir den, reißt es denn, ja. Und dann sagt ein in der Nähe sitzender Mann, das ist mein Kind. Ja, wer hat jetzt gelogen, der Mann oder die Frau? Was meinen wir wohl? Wir haben beide Recht gehabt, das eine war die Mutter und das andere war der Vater. Das war einfach. Das verstehen wir. Und ähnlich ist auch das so mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, das hat eine persönliche Bedeutung. Das meint nicht. Und das Wort Gottes hat eine prophetische Bedeutung. Das meint entweder Israel oder die Weltvölker oder die Gemeinde. Und das Wort Gottes hat eine symbolische Bedeutung. Es zeigt in seiner letzten Tiefe die Größe Gottes, die Ehrlichkeit Gottes in seinem Sohn. Und so hat jeder Recht, der eine sieht es auf der untersten Ich-Stufe und der andere sieht es auf der prophetischen Du-Stufe und der dritte, der sieht es nach der Gott Jesu. Hörst du den Christen, wie findest du von mir zeigen?
Das heißt, das ganze Wort Gottes zeigt den Himmel. Und so wollen wir nun 7 Stufen betrachten. Meine Freunde, ich möchte mit großer innerer Eindringlichkeit euch meine Botschaft sagen, denn wir sind ja gewissermaßen in einer einleitenden Versammlung. Wir wollen ja jetzt gewissermaßen ein Programm haben für uns und für die anderen, die wir zu Christus lieben und führen wollen. Denn ich allein kann ja, ich kann reden wie ein Buch davor, aber das hat ja gar keinen Zweck, wenn nicht eure Gebete und eure Liebe und eure Treue mitarbeitet. Das ist nicht ohne euch. Und deshalb bitte ich euch jetzt dieses Zeugnis von heute Nachmittag als ein Programm zu betrachten, ein Programm, das uns zeigt, wo wir stehen und das uns fähig macht, die Menschen, mit denen wir reden, die wir vielleicht einladen, die wir bitten, aufzukommen, zu hören, Christus anzunehmen in ihr Leben, weil sie selbst die Gründe gehen, dass wir ein Verständnis bekommen, auf welcher Stufe, auf welchem Grund sie stehen. Das ist sehr wichtig. Es genügt nicht, ich gebrauche noch einmal mein erstes Bild, wenn ich zu einem hochgelegenen Eingang gehe, dass ich 2, 3 Stufen nehme und dann stehen bleibe. Das genügt nicht. Ich muss alles suchen und dann die Füße bekommen, bis ich hineintrete das Quartal in die Räume, die mein Ziel sind. Und so ist wieder ein Haus. 7 Stufen. Und die erste Stufe haben wir gelesen. Das ist das, was die Schrift nennt, die Erleuchtung. Die Erleuchtung betrifft unser Denken. Denn wir sind an unserem Denken verfinstert. Das Wort, das da im griechischen Urtext steht, das heißt Denken. In unserem Mund sind wir verfinstert. Wir können nicht mehr normal denken. Der Mensch ist zerblödet und verziert. Und meint, die Schöpfung, die ist aus sich selbst entstanden, aus einem Urschwamm oder wer weiß was. Nein, wir brauchen die Erleuchtung unseres Denkens. Ich nehme gleich die 2. und 3. Stufe dazu, weil das alles sich in der Sphäre der Seele vollzieht. Unsere Seele, die ja der Vorhof für den Geist ist, sie hat 3 Hauptfunktionen. Und das ist Denken, Fühlen, Wollen. Das sind die 3 Hauptfunktionen der menschlichen Seele. Und jeder Mensch, auch der Verzierteste, kann denken und fühlen und wollen. Er kann krank sein in seinem Denken. Er kann ein krankhaftes Gefühlsleben haben und kann gehemmt sein in seinem Wollen. Durch Erdmasse, durch Erziehung und so weiter. Das kann er. Aber jeder Mensch hat eine Seele, ein Leib und hat etwas von dem Geiste, der noch nicht der Heilige Geist ist, aber etwas von dem Geiste Gottes hat er. Und dann nehme ich noch einmal die 3 ersten Funktionen, das ist das Denken, das ist das Fühlen und ist das Wollen. Und nun spricht Gott, und das wollen wir uns merken, seit einem mehr an auf der Linie des Denkens. Und den anderen spricht das stärker an auf der Linie des Gefühls. Zum Beispiel die Frauen sind für gefühlsmäßige Dinge viel zugänglicher und aufgeschlossener als wir hartherzigen, brutalen Männer. Ja. Und wieder andere sind ausgesprochene Willenstypen, auch wieder besonders Männer. Die wollen etwas, und das setzen sich jetzt. Aber die Frauen können das noch viel stärker. Ja. Denken, fühlen und wollen sind die 3 Grundfunktionen der menschlichen Seele. Und da setzt der Heilige Geist ein. Und den Menschen wach zu rufen, aus dem tiefen Schlaf, auf den wir alle von Natur aus sind. Er ist der Herr Jesus, das lebendige Licht, das jeden in die Welt kommenden Menschen zunächst mal erleuchtet. Dass der Mensch darüber nachdenkt. Ja, wozu bin ich denn überhaupt da? Was soll ich denn in dieser Welt? Wie bin ich denn in diese Welt gekommen? Und wo werde ich, wenn ich diese Erde verlassen, einmal hingehen? Das sind die 3 größten Fragen. Woher? Wozu? Wohin? Und wenn diese Frage noch nicht gelöst sind, wenn ein Mensch nicht weiß, wo er herkommt, dann ist aus der Hand Gottes, wozu er da ist, für seinen Herrn und Erlöser. Und wohin er geht, die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes. Wer das noch nicht weiß, der ist noch verfinstert. Das ist ein armer Mensch. Das ist ein gequälter Finsterling. Und wenn er alle Güter und alle Vergnügungen und alle Reichtümer und alle Schätze und alle Naturgaben hätte, die es auf dieser Erde gibt, wer noch nicht erleuchtet ist auf den Augen des Herzens und wer diese drei Grundfragen des menschlichen Denkens der Seele noch nicht gelöst sind, woher, wozu, wohin, ist noch verfinstert. Und wir sind dazu da, als Licht in dem Kosmos, als Licht in der Welt, um verfinsterten Licht zu bringen, damit sie errettet werden. Das ist die erste Stufe. Die erste Stufe heißt, heraus aus deiner Finsternis. Du bist ein Wissen, du bist ein Geschöpf Gottes, du bist der Kauf des Herrn Jesus, dessen Blut nicht nur der Kaufpreis ist, sondern zugleich die Bezahlung deiner Sünden und der Kaufpreis für Gott. Und der Loskaufpreis für die Finsternis macht, wenn du das kapiert hast und sagen kannst, weiß, ihr Finsternisse, ihr habt kein anderes an mich. Das Blut Jesu Christi hat meine Schuld bezahlt und hat mich freigekauft von euch. Ich sage mich los von euch und ich freue mich dem, der mich erlöst hat, für seine ewige Herrlichkeit. Wenn wir das sagen können, dann haben wir den Anfang der Erlösung erfahren. Und wer das noch nicht sagen kann, mit heiliger Freude und göttlicher Kraft, der ist noch ein armer Finsterling in der Gewalt der Mächte und Gewalten, von dem vorhin unser teurer Bruder Fossler redete, wovon die Welt heute geschwängert ist und immer stärker erfüllt wird. Bis die Gemeinde bekommt und der Antichrist seine grausamen Herrschaftssphären in uns hineinfrisst. Aber darüber werden wir im Laufe dieser Tage sich ergriffen haben. Erleuchtung des Denkens. Zweitens. Erwickeln des Fühlens. Voraus der Beschleunigung. Eine Erwickung ist eine Bewegung, bei der ein Mensch, der seit Vers 4 dahin gelebt hat, geessen, und trinken, und wohnen, und leiden, und vergnügen, und nichts anderes konnte als die Dinge wie ein Tier, das sie verlangen nach Licht und Freude und Fähigkeiten noch nicht gestimmt würde. Das ist ein Ausdruck seines Fühlens. Deshalb das Denken wird durch die Erleuchtung vom Geist Gottes erfasst. Aber das Fühlen ist die Erweckung. Eine Erweckung ist ein Wachwerden, dass man sagt, es ist nicht alles einerlei. Ich will mit meinem Gott in Ordnung kommen. Ich will wissen, wie und wer ich die Ewigkeit zubringe. Da wird man wach. Und eine Erweckung ist etwas Wunderbares. Wenn der Heilige Geist irgendwie durch eine Stadt oder durch ein Land oder durch ein Jahrhundert oder durch ein Kriegsgefangenenlager oder durch ein Gefängnis weht und viele aufwachen und wach werden und nicht besseres Essen begehren, aber nicht ihre Freiheit begehren, sondern erhören, dass die Errettung, das Licht, die Seligkeit, das ist Erweckung. Erweckung hat es zu tun mit dem Fühlen. Denn jeder Mensch fühlt, es gibt keinen total gefühllosen Menschen. Wir werden sagen, es gibt doch Mörder, die schlagen andere Tote, die haben Dutzende von Menschen umgebracht, die sind doch gefühllos. Nein, das gibt es nicht. Man hat gefunden, dass Mörder oft eine Liebe hatten zu Blumen und zu Tieren oder auch zu kleinen Kindern. Viel stärker als andere. Glaubt ja nicht, dass bei allen Menschen alles erstorben ist. Glaubt das ja nicht. Glaubt das ja nicht. Deshalb ist der Mensch ansprechbar, nicht nur in Bezug auf sein Denken, sondern auch in Bezug auf seine Gefühlswelt. Ich habe manchen schon gesagt in Gesprächen, ihr altes Herz, wenn Sie ehrlich sind, sagt Ihnen jetzt, dass ich recht habe. Ihr altes Herz sagt Ihnen, dass Sie ein armer, gehemmter, verlorener Mensch sind, Stoff ihres eleganten Anzugs, die ihrer dicken Brust hatte. Ein armer Kerl, das sagte ihm ihr eigenes Herz. Und ein Erweckter, der gibt das zu, jawohl, jawohl. Ich will für Gott erwachen, ich möchte für Gott aber völlig erwachen, völlig erwachen. Da läuft denn für das Denken.
Erweckung für die Gefühlswelt ist die zweite Stufe. Genügt nicht, dass man mit dem Kopf sagt, aha, Jesus ist für mich gestorben und hat meine Sünden bezahlt, meine Strafe getragen, das kapiere ich. Jawohl, ha, das ist ja großartig. Hey, grüß mir, mehr will ich nicht. Es gibt solche Leute. Wir haben eine Theologie im Kopf. Aber ihr Herz hat nie gebrannt. Brennende Herzen hat uns unser Bruder Otto Fussler gewinnt. Brennende Herzen. Jawohl. Und das hat in mein Herz auch hinein gezündet. Und das wünsche ich euch allen. Wir brauchen nicht nur ein erleuchtetes Denken. Das ist das Erste. Das ist das Erste. Wir brauchen brennende Herzen. Ich will euch einmal zeigen, wie diese beiden Dinge zusammengehören und wie eins allein wertlos, ja, sogar gefährlich ist. Da ist ein Ofen, ob das jetzt ein Ölofen ist oder irgendein anderer Ofen, ein eiserner Gussofen oder ein feiner Kachelofen, spielt gar keine Rolle. Das ist ein Ofen. Oder ein elektrischer Ofen. Allein. Das ist ein Ofen. Dieser Ofen allein macht ja nichts warm. Das ist kalt. Aber in dem Augenblick, wenn ich den elektrischen Ofen einschalte, oder wenn ich den Ölofen entzünde, ist ein Druck auf den Knopf, oder wenn ich den Zimmerofen habe, den Eisen und so weiter. Und im Augenblick, wenn ich den Gussofen mit Papier und Holzscheiten und Kohle ziehe und anzünde, im Augenblick, da beginnt er seine Pflicht zu erfüllen. Da ist er nicht mehr ein toter, kalter Ofen, sondern im Augenblick, wenn da entweder das Öl oder die Elektrizität oder die Flamme von Holz und Kohlen da ist, im Augenblick ist er warm. Jetzt geht ab. Wenn ich aber ein Feuer anzünde, ohne Ofen, wie wir es oft erlebt haben im Krieg, wenn wir irgendwo waren in einem Stall oder in einem großen Saal oder irgendwo, oder noch, wir haben hier im Ersten Weltkrieg, war ich, und haben dann Feuer angezündet, dann war das eine gefährliche Sache. Da musste immer eine Feuerwache dabei sein. Denn ein Feuer ohne Ofen ist eine gefährliche Sache, wie kann man alles Mögliche anzünden. Und so ist, wer nur ein Denkchristentum hat, nur ein Denkchristentum, der ist die Ofen ohne Feuer. Und wer nur ein Gefühlschristentum hat, ohne biblische Klarheit der göttlichen Linien, ohne das Wort Gottes mit seiner Tiefe zu kennen, zu erfassen, zu lieben, und nur seine Gefühle, Halleluja und die Freude, und dass er sich vor Freude auf dem Boden wälzt, genau das sind die Dinge, ihr seht viel mehr als ihr ahnt. Wer nur auf das Gefühl abgestellt ist, der ist die Feuer ohne Ofen. Was ist die Gefährlichkeit? Ein Ofen ohne Feuer oder ein Feuer ohne Ofen? Das nächste ohne Zweifel, ohne Zweifel. Und so gibt es auch eine Art Christentum, das ist ein Feuer, das angezündet wird, wenn man nur sich an die Seele, an das Gefühl wendet, wenn man nur die Erweckung forcieren will, ohne biblischen Grund, ohne das Wort Gottes, ohne die Lehre, ohne die Darbietung der Lehre. Und wie Gott ist und was Gott erreicht und wie er verfährt und so weiter, wie wir es hier bringen wollen, die gefährlich ist. Noch einmal, Erleuchtung geht aus Denken, ist aber zunächst eine Formsache. Erweckung geht aus Fühlen. Aber dazu kommt ein drittes, das ist das Wollen. Und dieses Wollen führt zur bewussten Umkehr. Oder Bekehrung. Und auch hier herrscht eine unglaubliche Unwissenheit. Die meisten meinen Bekehrung, ja, aber das heißt, wir bekehren nicht, wir vortreten, dann treten wir vor und dann sind wir bekehrt. Da ist man noch lange nicht bekehrt.
Ich habe Evangelisation gehabt, da kamen jeden Abend mindestens Abend für Abend 80 bis 120 Leute vor zu mir, und dann habe ich sie in den zweiten Raum einer großen Kirche geführt und habe mit ihnen geredet. Das war nicht noch nicht errettet. Aber das muss auch sein, dass der Wille angesprochen wird. Eine Bekehrung besteht aus zwei Schritten. Und wenn eins davon fehlt, ist die Sache falsch. Das erste Stück der Bekehrung ist die Abkehr von meinem seitherischen Leben. Ist das Offenbaren meiner Irrwege vor Gott? Ist die Einsicht, ich bin ja in allen Stücken auf dem weißen Weg gewesen. Ich bin ja gebunden und gefesselt von Alkohol und Nikotin, von Fleischeslust und Geist, von Mammon. Ich bin ja gefesselt und gebunden von Unversöhnlichkeit. Ich bin ja von meinen Vorfahren her in den Mächten, in der Gewaltbildung der Mächte. Ich war ja bei Kartenlegerin. Ich war ja in spiritistischen Versammlungen. Ich habe ja pendeln lassen. Und bin dadurch in die Macht der Finsternis geraten. Davon fahre ich mich los. Davon wende ich mich ab. Denn ich kündige ich. Und wenn ich allein kann, lasse ich mich lösen davon. Abkehr. Und dann erst ist die Hinkehr möglich. Dann kann man bis zu Jesus wenden. Eine Bekehrung ohne Abkehr ist keine Bekehrung. Kann tausendmal so genannt werden. Ist es nicht. Bleibt auch nicht. Hat keinen Bestand. Aber eine Bekehrung ohne Hinkehr, totale Lebenshingabe an Jesus, das ist auch keine Bekehrung. Beides gehört zusammen. Und wenn nicht beides gesehen wird, wenn nicht auf beides der Finger gelegt wird, wenn unser Leben nicht nach beiden Seiten hin, in unserem Wollen, nicht nur in unserem Denken, nicht nur in unserem Fühlen, sondern in unserem Wollen, in die Abkehr, und in die Hinkehr. Die Abkehr von der Finsternis und Hinkehr ist nicht, wenn ich diese beiden Dinge da sind und man die Hilfe beansprucht, die man braucht. Es gibt Menschen, bei denen können sich diese drei Prozesse der Erleuchtung, der Erweckung und der Bekehrung ungefähr von anderen entwickeln. Das gibt es. Das sind aber die allerwenigsten. Die meisten brauchen eine Hilfe. Eine Hilfe. Eine Seelsorge, eine Aussprache, einen Hinweis und vor allem eine klare Wortverkündigung, die nicht einseitig nur absteht auf das Denken, nicht und oder einseitig auf das Fühlen und einseitig nur auf das Wollen. Müssen wir wollen, müssen wir wollen, ja was will ich denn wollen? Wollen müssen, wollen. Ja was denn? Damit wir doch wissen, was Gott will. Damit wir wollen können, wie Gott will. Meine Freunde, ihr seht, dass diese Stufen gar nicht so einfach sind und dass wir einmal selbst wissen müssen, auf welcher Stufe stehen wir denn. Erleuchtung für das Denken. Erweckung für die Gefühlswelt. Und Bekehrung in unserem Wollen, in unserer Willenswelt. Das sind die drei ersten Stufen. Ohne die kommen wir nicht auf die vierte oder fünfte. Es gibt ja Leute mit ganz langen Beinen, die können mal drei Stufen überspringen. Das kann man im Geistlichen nicht. Kann man im Geistlichen nicht. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Nur wenn ein Jünger sagen würde, wenn eine Frau sagen würde, Herr Federat, mein Junge, der ist so begabt im Rechnen, der braucht die erste und zweite Klasse nicht. Das kleine einmal eins, die große einmal eins. Und zusammenzählen und abzählen und das Vielfachen und Teilen, das braucht er nicht zu lernen, der kann gleich anfangen mit dem Logarithmen. Und gleich dann braucht die integralen Differentialrechenmethoden rechnen. Da wird man sagen, liebe Frau, habe ich keine Ahnung. Der muss schön anfangen mit dem kleinen Einmaleins. Anders geht es nicht. Und so zum Geistlichen. Wir haben ein Denken, ein Fühlen und ein Wollen und wir haben eine Seele, bei denen diese drei Funktionen, wenn auch verschiedenartig, so doch vorhanden sind und die alle drei angesprochen werden. Denn Gott spricht den ganzen Menschen an. Gott will uns ganz haben. Gott will nicht wieder für mehr Leben denken und dann nach unserem Triebleben handeln und fressen und saufen und in der Unzucht. Es gibt neue Wissen. Probieren wir das. Friedlich, was in uns kommt. Und dazu gehört, dass alle Tensionen unserer Seele angesprochen werden. Vom Geist Gottes, vom Wort Gottes, in der Gemeinschaft der Heiligen. Der Rest, das sind die drei ersten Stücke. Und nun geht das. Wo diese drei Stücke in den Vorhof unserer Seele, oder ich darf sogar sagen, in das Heiligtum unserer Seele, denn nach der Schrift ist der Vorhof das Fleisch, der Leib, und die Seele ist das Heiligtum. Aber der Geist ist das Allerheiligste. Und der will uns hineinführen in das Zentrum. Wir dürfen nicht stecken bleiben im Vorhof oder im Heiligtum. Wir müssen durchdringen ins Heiligste. Hochdrehen! Durchdrehen! Bis zum Kleinod hin, das Kleinod. Heißt Jesus Christus. Wer ihn hat, ist zugegeben, dass wer ihn kann im Geist anhangen, braucht nicht mehr verlangen. Wir haben in unseren christlichen Kirchen, in drei Kirchen und Vereinen, viele Leute, die glauben an ihren Glauben und sind bekehrt bis zu ihrer Bekehrung. Aber sie sind nicht bekehrt und glauben nicht, hängen nicht ungeteilt mit der Ganzheit ihres Wesens an dem Herrn Jesus selbst. Und gerade solchen Leuten wollen wir hier dienen. Wir wollen ja hier nicht in unseren Versammlungen sagen, ihr seid Sünder, dann kommt ihr hierher und ihr müsst euch bekehren, dann kommt ihr in den Himmel. Das wissen ja die Leute alle. Das wissen auch die Gottlosen, dass sie so nicht weitermachen können. Das haben sie schon 10.000 Mal gehört, ich habe da kein Wort gehabt. Wir wollen in der Weltzeit, in der biblischen Präzision, in der göttlichen Wahrheit, mit der Kraft des Wortes Gottes, in der Abhängigkeit von dem Geist, der das offenbart. Und deshalb noch einmal, Erleuchtung, Erweckung, Bekehrung. Die drei Funktionen, die sich in dem Heiligtum der Seele vollziehen. Wir lernen göttlich denken und da werden uns die drei großen W-Fragen gelöst. Eine Frage, die mit dem sichtbaren W anfängt, wenn wir finden, ist eine W-Frage. Warum, wieso, wer, wie, wo, was, so weiter. Eine W-Frage. Die drei größten W-Fragen sind, woher, wozu, wohin? Und die müssen gelöst werden. Aber damit ist erst eine Schicht unserer Seele angesprochen. Denn das Denken, und das wird gelöst, dieses Problem im Denken, durch die Erleuchtung des Heiligen Geist. Und deshalb rechnen wir mit dem Heiligen Geist. Der wird das Wort hineinleuchtet in die Herzen. Ich habe ungezählte Mal erlebt, dass er gesagt hat, ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einer christlichen Versammlung. Und in dieser Versammlung ist mir aufgerangen, ich bin ein verlorener Mensch. Und mein Herz hat angefangen zu beten. Und in mir ist der Wunsch wach geworden, ich will diesen Weg gehen. Habe ich ungezählte Mal erlebt und bin zum Glauben gekommen. In einer Versammlung. Das kann der Heilige Geist, wenn es ihm gefällt. Und wenn das Wort so dargeboten wird, dass die nicht nur ein Teil herausgegriffen wird, die Gefühlswelt, die Willenswelt und das Denken und so weiter. Wenn diese drei Dinge im Gange sind, dann setzt mit Macht etwas ein, was die Schrift nennt eine Neuschöpfung oder eine Neuzeugung. Oder eine Neugeburt. Und da sage ich euch die überaus wichtige Schlüsselwahrheit, dass sowohl im Hebräischen, im Alten Testament, als auch im Griechischen, im Neuen Testament, die Bezeichnung für Zeugung und Geburt die gleiche ist. Aus Gott geboren, oder von Gott geboren und von Gott gezeugt, ist das Gleiche. Denn Gott ist ja auch der Gleiche. Er hat uns gezeugt durch das Wort des Evangeliums, durch seinen Heiligen Geist. Und wir sind aus Gott geboren. Der Sohn, der im Mutterschoß des Vaters sitzt, müssen wir wörtlich übersetzen. Denn Gott hat eine Mutter schon. Und Gott ist zugleich der Vater. Beide Prinzipien sind eins in Gott. Ich bin von mündlichen Schriften schwer angegriffen worden. Von Lästerern, von Wirrköpfen, die da irgendetwas gehört hatten. Das ist der Kündige, was die Schrift sagt, dass in Gott diese beiden Prinzipien eins sind. So wie auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bei Gott eins sind. Ich bin sehr angegriffen worden. Aber ich habe mich weder geärgert noch verteidigt, sondern habe gesagt, Herr, segne den Betreffenden, segne ihn, gib ihm nicht. Meine Freunde, ich sage noch einmal, eine neue Schöpfung, genauer eine neue Schöpfung oder eine neue Geburt, ist die Verwandlung eines Menschen in etwas ganz anderes. Wir könnten das Wort, ich bin an den Christus, ich bin eine neue Kreatur, hier ist alles neu geworden. Oder siehe, ich mache alles neu. Steht auch das selbe Wort im Urtext. Wir könnten übersetzen, nicht übersetzen. Es ist etwas unerhört, absolut Neues entstanden. Ein Mensch, der Jesus in sein Leben aufnimmt, auf den Weg des Denkens, Fühlens und Wollens, der also erleuchtet ist und erwechselt bekehrt ist, in dem ist etwas absolut Neues entstanden. Nicht durch seine Bemühungen, sondern durch den Heiligen Geist. Denn sein Geist fällt mit unserem Geiste. Und der Same ist das Wort Gottes, der uns gelegt wird. Und dann sind wir Menschen, die sind gezeugt von Gott, die sind geboren aus Gott. Die sind eine göttliche Schöpfung, sind etwas Neues, etwas ganz Neues. Das ist dann die vierte Stufe. Jetzt haben wir schon vier Stufen. Das, was ich jetzt als vier Stufen nacheinander schildere, das greift alles ineinander. Ineinander. So wie etwa hier an dieser Hand, hier, das ist euch eben Zeige, sind da Knochen. Sind da Knochen drin? Sind da Sehnen drin? Sind da Muskeln drin? Sind da Nerven drin? Ist da Fleisch? Ist da Hautfeder? Und das alles zusammen in einer wunderbaren, ineinander geflochtenen Harmonie und Einheit, das ist meine Hand. Knochen, Muskeln, Sehnen, Nerven, Haut, alles zusammen. Und so ist es auch mit den göttlichen Wahrheiten. Man kann es sagen, vom 6. August 1917 bis zum 23. September, da war es erleuchtet. Und vom 24. September ab, bis zum 28. Oktober, da war ich erweckt. Und vom 29. Oktober bis zum 3. Januar, da war ich bekehrt. Und vom 4. Januar ab war es eine Neuschöpfung. So kann man das nicht sagen. Das kann man bei irdischen Dingen so sagen. Aber nicht in göttlichen Dingen. Denn die göttlichen Dinge sind ineinander, um es mal äußerlich auszudrücken, verzahnt. Sie greifen ineinander über. Ja. Dass die Nerven könnten nicht sein ohne das Blut, und könnten nicht sein ohne die Muskeln, und könnten nicht sein ohne die Haut, das muss alles da sein. Und so ist unser innerer Prozess. Denken, fühlen, wollen, Neuschöpfung. Das sind Dinge, die greifen ineinander über. Aber wir müssen einmal das geschehen und müssen merken, der ist wohl erweckt, der sucht, der will das Gute und sagt, ja, also ich bin ganz begeistert, ich will die ganze Welt bekehren. Ich reise jetzt nach Israel und werde ganz Israel bekehren. Und ich werde meine Vaterstadt, die werden sich alle miteinander bekehren. Da muss man sagen, lieber Freund, das ist ja gar nicht Gottes Programm. Wir leben ja in der Zeit der Ekklesia, der herausgerufen zuerst in die Gemeinde, das war nicht der Christus gebildet. Und dann wird Israel errettet, ganz Israel. Aber solange du hier jetzt noch bist, kannst du Israel nicht erretten. Und dann werden die Nationen errettet. Und tausend Jahre lang erleben sie das Wunder dessen, was Gott tun kann. Das wird man dem sagen. Ja, jetzt meint er, wie jetzt auf einmal alle, Vater, Mutter, Großvater und alles, alle wieder bekehren, alle.
Damit wir sagen, halt, halt, das willst du gar nicht. Ein Mensch, ein besonders ein junger Mensch, soll Vater und Mutter nicht bekehren oder belehren, sondern ehren.
Das muss man dann mal sagen. Da haben ganz viele. Jeder, er wird gebissen. Wenn wir auf einmal wollen, die Gott ergreifen und so weiter. Das ist falsch. Die sind wohl erweckt in ihrer Gefühlswelt. Aber die sind ja nicht erleuchtet durch das Wort Gottes und sehen nicht den Plan und Weg Gottes. Ja. Oder aber sie sind erweckt, aber sie haben keine totale Absage an ihre vergangenen Sünden geleistet. Sie stecken nur in heimlichen Sünden und kommen nicht los. Weil sie nie das Lied Gottes gehört haben sie nicht von den Mächten abgesagt, die sie heiligen in Hemmen. Da stecken heute viele, viele drin, in unvergebenen, unaufgedeckten Zaubereien und so weiter. Darüber wäre viel zu sagen. Dann muss man sagen, lieber Freund, du hast dir gar kein klares Willen, denn zu einer klaren Bekehrung gehört die Absage und die Hingabe, die Weihe an den Herrn. Beides, keines ohne das andere. Es gibt keine Weihe an den Herrn, wo nicht eine Absage gekommen ist. Wenn jemand kommt und sagt, ach, hören Sie mal, ich will jetzt Ihre Zukunft raus sein, ich komme ja jetzt jeden Morgen von 8 bis 12 und arbeite bei Ihnen. Ja. Würde aber nicht an der Stelle, wo sie vorher zugesagt hat, kündigen. Sie macht sich strafbar. Sie macht sich strafbar. Sie kann nicht da ihr Ja-Wort gegeben haben und Verpflichtungen haben und woanders hingehen. Das geht nicht. Weil wir noch gebunden sind an Finsternislächte, können wir nicht deine Gefühle Christi fassen und empfangen. Unmöglich. Unmöglich. Ihr seht also, wie diese Dinge zueinander in der Korrelation, in der Zusammenbeziehung stehen. Erleuchtung für das Denken, was steht da auf? Erweckung für das Gefühl, Stufe 2. Bekehrung für den Willen, Stufe 3. Aber bei manchen kommt die Stufe 3 zuerst und die Stufe 2 vor der ersten Stufe. Das ist wirklich je nach seiner Anlage. Aber das alles holt der Heilige Geist nach und bringt die Ganzheit unseres Menschen, unser ganzes Herz, unsere ganze Seele, dahin, dass sie sich dem Herrn weiht. Deshalb lesen wir immer wieder, sie bekehren sich nicht bis zu dem Herrn. Manche bekehren sich zu einem moralischen Leben. Manche bekehren sich, wenn sie sagen, ich will das Reich überwinden. Und dann beten sie und werden fromm, um nicht mehr rauchen zu müssen, um das Geld zu sparen und auch irgendeine Gründe. Jetzt bin ich euch eine Frage, auf die ihr mir alle falsch antworten werdet. Geht denn das? Geht denn das? Ja, das geht, denn das geht. Das geht, es gibt moralische Bekehrung. Die aber nicht die Ganzheit unseres Satzes ergriffen haben. Und die sind für Gott ein Kreuz. Gott verlangt, bekehret euch bis zu mir aus Israel. Nicht nur bis zu einem moralischen Leben oder bis zu einem äußeren Wohlergehen oder bis zu dem oder bis zu dem. Wenn ein Mann in ein gläubiges Mädchen wird, und der Mann ist nicht gläubig, aber das Mädchen ist gläubig, man sagt das Mädchen, nein, das geht nicht, ich bin ein Gotteskind und du bist kein Gotteskind. Und wir können nur dann heiraten und dein Lebensweg gemeinsam gehen, wenn du auch ein Gotteskind wirst. Und wenn der Mann das Mädchen so lieb hat, wie er das tut, der bekehrt sich. Der bekehrt sich. Und zwar besteht seine Bekehrung darin, dass er mit ihr in die Versammlung geht. Geht wieder raus, das ist hin, hier zum Glück, das Arme, freut sich an den schönen Liedern, begeistert mit den guten Prediger. Und fängt sogar auch an, das Neue Testament zu lesen, das ihm seine Braut geschenkt hat. Aber er bekehrt sich um der Braut willen bis zur Braut. Im Augenblick, wo sie verheiratet sind, dann baut er wieder ab, was er vorher aufgebaut hat. Er wollte ja nur das Mädchen haben. Und da fängt er auch von vor. Wie diese Brunnen da kommt es dann. Dieser Prozess, wie ich ihn eben schilderte, das wird sich unzählte Mal und endet immer in einer Tragödie. Deshalb sage ich noch einmal, wir müssen das Geschehen biblisch klar sehen, die Stufen unseres Heils, die Erlösung des Denkens, die Erweckung des Sehens, die Umkehr im Willen. Und dann vollzieht sich das Bitte eine Neuschöpfung. Dann tut Gott ein ganzes Werk. Wenn wir im Geist, Hören und Leib, welche Sehende und Willen, Gewege haben, ist das denn? Unsere Beziehungen, unsere Sehnsüchte, alles gegeben haben, Herr, hier sei es geweiht. Das kann es sein, es kann sein, dass wir sagen, dieser Fernseher da, der unser Familienleben zerstört, die Märchen ruiniert, die und so weiter, raus mit dem Teufelskind, raus! Aber das sind viele fromme Leute, die haben für ihren Fernseher viel mehr Zeit und Interesse und Sehnsucht nach ihrem Fernseher als Sehnsucht nach ihrem Heiland. Sagt ihr mir das? Ja. Ja. Und das ist eine Schmach. Und dass diese Leute, die leiden unsagbar. Die sind nicht satt an den Dingen der Welt, denn daran kann man nicht satt werden. Und sind aber auch nicht satt an der Herrlichkeit Gottes. Denn die kann man erst dann genießen, wenn man der Welt abgesagt hat. Wer nicht abgesagt allem, der kann nicht mehr jünger sein. Das ist ein scharfes Wort. Das bedeutet jetzt nicht, dass du deine Zeitung abbestellen musst. Das bedeutet auch nicht, dass du mein Geld in deinen schönen Mantel herstellen musst. Weil ich denke, so gern anziehen. Das bedeutet das nicht. Da muss man viel sehen und viel geben, das ist ganz verschieden. Von dem einen verlangt es dieses Opfer, und von dem anderen jenes Opfer, und von dem dritten gar nichts, und von dem vierten alles. Das ist ganz verschieden. Und das müssen wir mal sehen und wissen. Meine Lieben, glaubt ihr, ich predige euch hier um eure Willen. Ich predige euch um deren Willen, denen ihr dienen sollt. Deshalb sage ich euch all diese Dinge. Damit ihr ein Verständnis bekommt, wie die Menschen ihre Mund und Angst herausheben, wie mein Lieb in die Gegenwart Gottes, in die Gemeinschaft mit dem Herrn. Deshalb, wir haben jetzt schon vier Stufen gesehen. Ich wiederhole sie, die Erleuchtung des Denkens, die Erlösung des Sehens, die Bekehrung des Wollens, die Neuschöpfung Gottes. Welche sowohl ist Zeugung von Gott, als auch Geburt aus Gott. Gott ist der Zeugende und Gott ist der Gebärende. Ich habe gesagt, Paulus, meine Kindlein, die ich gezeugt habe, durch das Evangelium. Und dann sagt er, meine Kindlein, in die ich abermals Geburtswehen leide. Ja, war dann der Paulus der Vater seiner geistlichen Kinder oder war er die Mutter seiner geistlichen Kinder? Was war er denn? Und je wunderbarer und gewaltiger und wirksamer und erleuchtender und denjenigen, die sie hören, ausrichten bedeutet, dass sie fähig werden, Gott zu dienen, umso schärfer ist der Gewicht davon und der Angriff satanischer Gewalten gegen eine solche Verkündigung, gegen solche Kinder Gottes und gegen solche Heilsträger. Wer sind wir da? Oh, das kannst du begreifen. Das willst du begreifen. Neuschöpfung oder Neuschöpfung oder eine neue Kreatur. Hier, es ist alles neu geworden. So sagt er, endlich sind wir soweit, jetzt haben wir es. Nein, jetzt geht erst los. Wenn man auf dieser vierten Stufe steht, dass man durch das Wort Gottes neu gekämpft ist und durch den Geist Gottes etwas Neues geworden ist, alles durch Gott, alles aus Gott, jetzt geht die Arbeit des Heiligen Geistes erst los, die sich in drei weiteren großen Kreisen vollzieht. Und diese drei großen Kreise nenne ich noch, dann haben wir alle sieben Stufen. Denn vier haben wir ja gehört, Erleuchtung, Erweckung, Bekehrung, Neuschöpfung. Das sind die vier fundamentalen Stufen. Und jetzt sind daraus noch drei große Kreise aufgebaut. gebaut, von dem keiner fehlen darf. Ich nenne die drei Preise, merkt ihr euch gut, nehmt ihr euch in euer Herz, in euer Leben, in euer Dienst, in euer Freunden, in euer Wunden, in euer Gebet, nehmt ihr auch. Was ist die Reinigung, die Heiligung und die Vollendung. Und da war ich weiß, damit ihr den inneren Zusammenhang seht. Die innere Synthese. Es gibt keine Heiligung ohne Reinigung. Und es gibt keine Vollendung ohne Heiligung. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Und eine Heiligung ohne Reinigung ist unmöglich. Und es gibt auch keine Reinigung ohne die Neuschöpfung Gottes. Die liberale Theologie sagt, das, was wir von den Bekehren nennen, das ist die Entrostung des alten Menschen. Also der alte Mensch, der ist also eine sagen wir mal, ein Stück Eisen, eine Stange, aber voller Rost. Und wenn man da jetzt den Rost da wegfegt und ihn entrostet, und dann kommt der heidnische Mensch, der gute, edle Mensch heraus. Meine Lieben, wenn die Errettung, wenn die Heilung nur eine Entrüstung des alten Menschen wäre, und wenn wir hier jetzt diesen alten Menschen entrüsten würden, was meint ihr, was wir da finden würden, als edlen Metallkern? Gar nichts. Da würden wir merken, der Mensch ist ja lauter Rosten. Eine Entrüstung des Menschen gibt es nicht, sondern es gibt nur eine Neuprägung. Erst wenn der Mensch aus Gott geboren ist, dann setzt die Reinigung ein. Und jede Reinigung, die ein überredeter Mensch vornimmt, dass er sagt, von heute ab werde ich ganz anständig sein und nie mehr meine Frau schlagen und finden. Wer sich das vornimmt in eigener Kraft, der wird es nie gelingen. Aber wenn dieser Mann zum Glauben gekommen ist und dann sagt, oh Gott, wie habe ich meine Frau behandelt, misshandelt, unterdrückt, geschmäht, dann ist eine Reinigung möglich. Deshalb ist Reinigung nicht Punkt Nummer 1, sondern Punkt Nummer 5. Nur der aus Gott geborene, neu geschaffene Mensch, der erleuchtet ist und erlebt ist und bekehrt ist, nur der kann sich reinigen. Und nur der sich reinigt, der kann sich heiligen. Das heißt, mit allen Kräften und Willen Gottes gefüllt werden. Und nur der sich heilig, der wird vollendet und kann Gott schauen und ewig bei ihm sein in endlicher Freude. Ich habe euch jetzt einen Überblick gegeben über diese drei Stücke. Und jeder von diesen drei Stücken wird noch wenige Worte sagen. Wenn ein Mensch neu geworden ist, errettet ist, ein Kind Gottes geworden ist er dann sinnlos? Das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schreckliche. Da meint die Welt, ja, wenn einer, der hat sich gestern Abend bekehrt im Zelt, der muss jetzt ohne Sünden sein. Und wenn der noch seine Zigarette ansteckt, oder dann ein böses Wort entflieht, oder er irgendeine Sache tut oder sagt, weiß, da sind wir dann zuvor, nein, das Liebe, alles Liebe, alles bedroht, sagen die dann. Das sagen nicht nur die Frommen, sondern das sagt dann mancher sich selbst, mancher Erweckte und Neubekehrte, wenn der merkt, dass ja der alte Mensch noch da ist, dass ja da noch allerhand Dinge in seinem Leben sind, und dass sein Widerstand aufsteht, das merkt er, das haben sie mir gestohlen. Und das Ding habe ich schon 3 Jahre, und habe versprochen, dass ich bald zurückgebe, bin schon 3 Jahre da. Ist wieder bekehrt? Wird das erkennt? Ja. Ist bekehrt. Aber, wenn er bekehrt ist, wird er sagen, Hört doch, wird das weggegeben. Und das ist Reinigung. Reinigung ist nach der Schrift Abtun dessen, was nicht in Ordnung ist. Ich habe ja immer, wenn ich die Zeilen aufschlage, für sozusagen Notgrub gesucht, sagt dann einer. Und nun ist das im Glauben gekommen. Und jetzt morgen kommt die Zeitung und guckt nach dem Horoskop. Ach, Wetter, das ist ja das Jahrzehnte. Das ist ja Zauberei. Und wird dann nicht mehr tun. Ja. Wenn einer zum Glauben gekommen ist, der pro Tag 30 Zigaretten geraucht hat, bekehrt sich wieder nach. Und am nächsten Morgen kann der dann noch rauchen? Ja. kann er noch.
Das kann er noch, aber er mag da nicht mehr.
Da hat über Nacht im Augenblick etwas unerhört Neues stattgefunden.
Und dann kommt nach und nach die Sucht wieder. Und dann sagt er, nein, das will ich nicht mehr. Das Geld kann ich für was anderes brauchen. Da bin ich kein Zeugnis. Ich möchte frei werden und möchte frei bleiben. Und das ist Reinigung.
Reinigung ist das Abtun des Alten, das nicht mehr ins neue Leben hineingehört. Also nicht mehr neues Leben haben. Sonst ist jede Reinigung ein Versuch von außen her, sie anders zu machen, der gar keinen Wert hat.
Meine Freunde, ich weiß, was ich sage. Ich weiß, dass auch gerade die letzte Wahrheit eine zweischneidige Waffe sind. Könnte man sagen, oh, das ist der Herr, der sagt, als ein unbekehrter Mensch kann gerade machen, was er will.
Nein, der kann nicht machen, was er will. Wenn der rot ist, dann darf er nicht weiterfahren mit seinem Motorrad oder Auto.
Dafür sind die Strafen viel zu streng. Und deshalb gehört die Welt über das Gesetz.
Und wenn es tot, der gehört gestraft.
Aber die Welt ist so fromm geworden.
Ach man, Todesstrafe.
Ach, die Verhaltung, Todesstrafe. Gibt's doch gar nicht.
Denn Gottes Wort sagt, der Mensch im Blut verdient, das Blut soll wieder vergessen werden.
Und wir schaffen die Todesstrafe ab. Dann stellen wir uns gegen Gottes Wort. Es ist nicht Gott der Grausamkeit. Meine Lieben, aber ich will diese Probleme nicht aufrollen. Wir haben ja da allerhand erlebt und so weiter.
Da wäre viel zu sagen,
dass ein Gläubiger Soldat werden.
Wenn ein Gläubiger Soldat werden will, ihm möglichst viel Tod beschießen, dann ist das ein Verbrechen.
Aber wenn ein Gläubiger sagt, seit Untertan der Obrigkeit, ich gebe seinen Tätern, oder ich leiste ein Jahr Ersatzdienst irgendwo und arbeite.
Das ist die Stimmung der Gläubigen.
Aber viele wollen keine Soldat werden.
Ist das Rennigkeit?
Sondern Freiheit, Bequemlichkeit, Schlamperei.
Der Zeug und Widerfeld,
für die ist ganz gut, dass sie Soldat werden.
Ja, ho,
für die alten Soldaten, haben Sie recht?
Ja, ho.
Wer aber Soldat werden will, um zu töten, ist ein Mörder.
Wer aber der Obrigkeit in der Tat sein will, um sich die gegebenen Möglichkeiten nicht töten zu müssen,
der soll der Obrigkeit in der Tat sein.
Das Wort ist geschrieben an die Römer, wo ein Nero herrschte.
Da war nicht die 6 Millionen Hitler.
Meine Freunde, ich weiß das nicht.
Danke für das, was ich sage.
Aber es muss gesagt werden.
Reinigung ist nur möglich, eine gottgemäße Reinigung auf dem Boden eines Errettetseins.
Deshalb müssen wir zuerst nicht retten.
Deshalb sagen wir nicht so, bitte 17 nach Sabbat,
hör mal auf zu rauchen.
Das sagen wir nicht,
sondern wir sagen, was die Seele ist der Herr deines Lebens
und die Kraft und Freude deines Lebens,
dann alles.
Und dann hörst du auch zu rauchen, ganz von selber.
Brauchst dir kein Mensch zu sagen.
Brauchst dir kein Mensch zu sagen.
Hat mir keiner sagen müssen.
Vor 45 Jahren.
Vor über 45 Jahren.
Meine Freunde, Reinigung.
Reinigung ist das Brechen, das Abtun des Alten.
Sechstens.
Heiligung ist das Gegenteil von Reinigung.
Heiligung ist das Anziehen und Aufnehmen des Neuen.
Wenn eine Frau ein Ballon wunderbares italienisches Olivenöl geschenkt bekommt vom Engel aus Italien. Und das Öl kann ja aber Öl, das werden wir gleich abfüllen. Es geht runter in den Keller und hole mal ein paar alte Flaschen, da sitzen ein paar alte Weinflaschen und das füllen wir ab. Und dann werden die Flaschen geholt und dann nimmt die Frau die Flaschen, da ist allerdings die Spinnweben drin, Mäuse, Dreck und Kot, die sagen, füll da das Öl hinein, mach dir vor!
Verschlampig sind die Bayerischen, die Münchner Frau nicht.
Nein,
was macht ihr zuerst?
Ihr reinigt die Flaschen.
Und wenn sie dann reinigt sind, sauber, keine Spinnweben und Möwendreck mehr drin, dann gießt ihr das Öl hinein.
Und so gießt Gott das Öl seines Heiligen Geistes
hier da hinein,
wo man den Dreck der Vergangenheit, den Schmutz der Erdbelastung, der Milieuverhaftung, wo man den herausgetan hat. Und deshalb gehören Reinigung und Heiligung zusammen, wobei Reinigung das Negative ist und Heiligung das Positive. Deswegen ist es mein Gartenlokal. Wird gezogen und dann das Gartenlokal eröffnet. Aber auf diesem Tisch, da haben die Hühneröler, haben da die Hühner gesessen und Eier und andere Dinge gelegt. Und da ist voll Dreck und Schmutz und Unrat und Kot und so weiter. Was geschieht? Der Tisch wird zuerst gereinigt. Und die wird sogar neu gestrichen. Mit Lackfarbe. Dass er schön aussieht. Und dann wird er gefickt. Und dann können die das bekommen. Und dann bekommen sie ihren Kaffee oder ihr Bier oder was sie haben wollen, serviert. Aber erst wird der Tisch gereinigt. Und dann wird er wieder hergestellt. Da kann man ein neues, schönes Kleidchen, ich kann einen Flachanschluss, einen Bücheträger und so weiter und so weiter. Wie versteht das Bild? Und wer macht der Heilige Geist dies um? Er soll ein Fluch des Gottes werden. Braucht er für ihn. So wie die Kassen. Wie der Mehl. Und so wie der Fisch. Wie der Garten gestern. Opfer der jungen Reden, Kuhn für den Reden, Jäger ist ein Reinigungsopfer. Das war nur für die Israeliten, die den Heiligen Volk gehörten. Das war nicht für die Heiligen. Nicht. Die müssen geschnitten werden und müssen andere Dinge vornehmen. Aber die Reinigung ist hier für das Heilige Volk. Und die Priester müssen sich reinigen und heiligen. Und so steht unser Leben, wenn wir Gottes Kinder geworden sind, in diesen drei großen Kreisen, die auch wieder ineinander übergehen und zusammengehören. Die Reinigung, das Abziehen des Alten. Die Heiligung, das Anziehen der göttlichen Kräfte. Da sagen wir, Herr, hör mich in deiner Freude. Ich bin schon gewählter, freudloser, friedloser Mensch. Und du hast gesagt, Herr Jesus, dass deine Freude völlig in uns sei. Bitte, gib mir eine Freude. Das ist Heiligung. Lass mich so sein wie du bist. Gib mir Freudigkeit, ein Zeugnis abzulegen. Ich habe Angst, bei anderen ein Wort zu sagen, deinen Namen zu nennen. Herr, ich bin ein armer, trauriger Geist. Ich bekomme dir das. Ich schäme mich. Ich reinige mich davon. Bitte gib mir, dass dein Freude sei, wo es auch sei. Das gibt eine Kraft, das gibt eine Freude, das gibt eine Vollmacht. Da kann ich euch gar nicht beschreiben, das muss man erleben. Reinigung, Abzug des Alten. Heiligung, Anziehung der göttlichen Kräfte. Ja, es gibt Leute, die sagen, ach, so froh und so frei und so strahlend, wie sie müssen auch sein. Ja, aber wir wollen die Satiken suchen nicht sehen. Und das sieht gestoßen als Erleuchtung, Erweckung, Bekehrung, Neusetzung, Reinigung, Heiligung. Und dann kommt die Vollendung, dann kommt das volle Ende. Dann werden wir ihm gleich sein. Wir werden so sein, wie er ist. Und wir werden sehen, wie er ist. Dann sind wir so, wie der Herr Jesus, so strahlend, so vollkommen. Da haben wir die Fähigkeit, an jedem Platz zu sein. Das Universum. Dann werden wir Freude und Kräfte haben, die nie mehr aufhören. Dann wird Not und Tod und Reihen nicht mehr sein. Das gehört alles zur Vollendung. Dann schließe ich und wiederhole die sieben Stufen unseres Heils. Jeder in die Welt kommende Mensch geführt wird, wenn er sich fühlen lässt. Wenn er den willigen Mut hat, auf die Seite des Lichtes in der Wahrheit zu treten. Die sieben Stufen, die lauten Erleuchtung, Gestaltung, Errettung, Beziehung, Bekehrung, das heißt Abkehr und Hilfe des Willens. Neusetzung, etwas ganz Neues wird man dann, wenn wir darauf eingehen, wenn wir aus dem Heiligtum der Seele in das Gottwesen eintreten, dann merken wir, Gott ist ja, der alles macht. Vorher meint man, was wir machen. Das war er macht, das wollen wir so bringen von ihm. Dann kommt die Reinigung, und dann kommt die Heiligung, und dann die Vollendung. Solange wir leben, stehen wir in der Reinigung. Hört ihr auf. Solange wir leben,